Es sind die Menschen, die leiden. Und es sind die Machthaber, denen das herzlich egal ist. In wenigen Regionen wird dieses Elend so dauerhaft und exzessiv gelebt wie im Nahen Osten. Seit dem Massaker der Hamas in Israel vor knapp 2 Jahren eskaliert die Lage immer mehr. Gegenangriff folgt auf Angriff. Viele scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben. Israel, Gaza, Iran. Was wird aus dem Nahen Osten? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Antonia Yamin ist bei uns, deutsch-israelische Journalistin. Sie sind unter anderem Deutschlands Korrespondentin des Senders N12, ein israelischer Nachrichtenkanal. Ali Fatollah Neshat ist deutsch-iranischer Politikwissenschaftler und Nahostexperte. Ein Buch von ihm passt sehr gut in die Sendung, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität zu Köln, Experte für Sicherheitspolitik und auch ehemaliger Diplomat in österreichischen Diensten. Hans-Jakob Schindler ist Leiter eines sogenannten Counter-Extremism Project, also ein Projekt zur Bekämpfung von Terror. Das hat transatlantische Fühler ausgestreckt, beiden Seiten des Atlantiks. Auch Sie waren in diplomatischen Diensten 6 Jahre lang erster Sekretär der deutschen Botschaft in Teheran und dort für Sicherheitspolitik zuständig. Herr Fatollah Neshat, ist das Regime in Teheran empfindlich geschwächt jetzt durch diese Angriffe oder wird es doch bald wieder handlungsfähig sein?
Also der israelische Angriff war sehr, sehr schmerzhaft für die militärischen Strukturen. Es gab eine Enthauptung der militärischen Führer. Es gab eine Schwächung der Raketeninfrastruktur in der Islamischen Republik Iran. All das fußend auf einem Geheimdienstnetzwerk, das sehr, sehr gigantisch ist in Iran. Also war es teilweise so, dass das iranische Regime halb taub und halb blind war und gar nicht wusste, was passiert. Aber wir haben es nicht mit einer Beseitigung des Regimes zu tun, sondern mit einem geschwächten Regime. Und das wirft natürlich eine Menge Fragen auf, inwieweit was so ein geschwächtes Regime denn innen- und außenpolitisch tun wird.
Da werden wir gleich genau drauf eingehen. Frau Yamin, für Israel scheint ja dieser 12-Tage-Krieg, Wording von Donald Trump, optimal gelaufen zu sein. Wir wissen jetzt zwar nicht ganz genau, wie das mit dem Atomprogramm ist, aber der Iran scheint ja ohne Luftabwehr, Luftverteidigung zu sein. Wie steht Benjamin Netanyahu jetzt innenpolitisch da?
Ja, ich würde den Wording von Donald Trump wirklich nicht so sehr wahrnehmen, weil trotzdem 30 israelische Zivilisten sind gestorben in direkten Anschlägen auf Gebäude. Das sind Bilder von Tel Aviv, die wir seit den 90ern nicht gesehen haben. Und wie Sie auch erwähnt haben, wir wissen nicht wirklich, wenn das Atomprogramm jetzt zerstört worden ist. Und wenn es um Netanyahu geht, dann würde ich sagen, dass die Umfragen gerade ein Momentum zeigen, wo er gestärkt ist. Aber es gibt keine einzige Umfrage in Israel, die sagt, dass wenn heute die Wahl stattgefunden hätte, dass Netanyahu eine Koalition von über 50% bauen könnte. Am Montag fängt wieder sein Prozess an, auch wenn Donald Trump meinte, dass man diesen Prozess abschaffen muss. Das wäre vielleicht der Zeitpunkt zu erwähnen, dass innerliche israelische Politik uns speziell Justizsystem immer noch israelisch entscheiden und nicht Amerika.
Gut, die Männerfreundschaft zu den beiden hat ja noch eine Gemeinsamkeit. Beide müssen nach Niederlegung ihrer politischen Ämter mit Gerichtsverfahren und sogar mit Gefängnis rechnen. Herr Schindler, militärisch ist das Regime in Teheran, soweit wir das jetzt wissen, auch geschwächt und etwas in die Enge getrieben. Herr Fatollah Neshat hat das ja gerade schon beschrieben. Wie wird sich denn jetzt mit der Iran, die iranische Führung, das Mullah-Regime reagieren? Der Iran hat ja ein weit verzweigtes Terrornetzwerk in der ganzen Welt. Wird das sozusagen jetzt auf diesem Weg sozusagen Kompensation geschaffen?
Nun also, was jetzt schon angelaufen ist, ist natürlich, dass es eine Orgie der Rache geben wird gegen die eigene Bevölkerung. Es gibt signifikant mehr Verhaftungen, wie es in den letzten paar Wochen der Fall war. Man will das Gesetz zur Spionageabwehr verschärfen. Also man versucht natürlich jetzt erstmal intern Stärke zu demonstrieren. Die verschiedenen Proxys, also Hamas und Hezbollah, da ist ja schon auch aufgefallen, dass die Islamische Republik alleine war. Also nicht nur haben die Russen und die Chinesen außer warmen Worten wenig Beistand geleistet, sondern die Hezbollah hat ganz am Anfang sogar offiziell gesagt, dass sie an diesem Konflikt gar nicht teilnehmen wollen. Was zeigt, wie schwach die eigentlich sind. Für uns hier in Deutschland und Europa sind wirklich zwei Punkte relativ wichtig. Wir haben gesehen, in den letzten Jahren haben die Iraner zusätzlich zu der traditionellen Art und Weise Anschläge im Ausland zu verüben, also in Kooperation mit Hezbollah-Operateuren, 2012 in Burgas zum Beispiel, angefangen auch hier in Deutschland Kontakte zur organisierten Kriminalität aufzunehmen und die eben zunächst mal zur Unterdrückung der eigenen Opposition hier in Europa einzusetzen, aber das kann natürlich vielfältig auch eingesetzt werden. Und das dritte Problemkreis ist, dass wir natürlich hier seit 2 Jahren eine durchaus sehr harte antisemitische, anti-israelische Szene und Milieu haben. Und jeder weitere Konflikt motiviert den natürlich dann auch wieder. Also es gibt auch die Gefahr der Einzeltäter, die möglicherweise gar nicht durch den Iran zu irgendwas motiviert werden, aber ihren Israel-Hass hier natürlich mit der Begründung jetzt einen weiteren Krieg ausleben wollen.
Herr Fischer, Netanyahu, das konnte man ja regelrecht beobachten, hat ja Donald Trump gegen dessen Willen eigentlich in diesen Konflikt mit reingezogen. Trump wollte das erst gar nicht, hat dann doch mitgemacht, heftet sich jetzt jede Menge militärischer Orden ans Revier. Wie ist denn dieses Wechselspiel dieser beiden politischen Alphatiere zu bewerten, die sich da einerseits gegenseitig hochschaukeln, andererseits versuchen, miteinander abzusprechen, was sind unsere Interessen, die möglicherweise ja ganz unterschiedlich auch sind?
Sie müssen angesprochen, Trump zeichnet sich ja aus, dass er so viele Männerfreundschaften hat. Sei es mit Netanyahu, sei es mit Putin, sei es mit Kim. Und diese Freunde haben immer ein Schema. Es sind im Regelfall nicht unbedingt besonders demokratische Herren. Sie sind alle umstritten und sie können wechselseitig mit ihm existieren. Und Netanyahu, das war zumindest auch mein Eindruck, hat Trump an sich vor sich hergetrieben und irgendwann konnte er eben nicht mehr zurück und hat das Problem gehabt, zu Hause erklären zu müssen, warum er von seinem großen Wahlversprechen, dass man eben in keinen Konflikt mehr eintritt, doch abweichen muss. Sehr, sehr starke Erinnerung an Roosevelt in den 30er Jahren, der auch gesagt hat, wir gehen nicht mehr hinaus, bring the boys home und damit den Wahlkampf gewonnen hat und dann letztendlich durch die Japaner gezwungen wurde einzutreten. In diesem Fall konnte Trump nichts anderes machen, denn Israel alleine zu lassen, um eine Bodenoperation letztendlich reiten zu lassen, wäre auch die Chance gewesen, dass er eben nicht teilnehmen kann. Und dann kommt die Überlegung, und da muss man erst den amerikanischen Streitkräften sehr wohl Lob zollen, über alle Weltmeere und 3 Flottenverbände an den richtigen Zeitpunkt zu bringen, die Bomberflotte und Sekunden genau alles abzuwerfen, präzis zu treffen, eine militärische Glanzleistung. Nur ob sie auch den Frieden gewinnen, den sie angeblich ausgerufen haben, Biden und vor allem Trump, das ist, glaube ich, die ganz große Frage. Gewinnen gegen einen geschwächten Iran, wie Sie gesagt haben, der sein Raketenprogramm teilweise verloren hat, der sein Atomprogramm zumindest, wie immer auch wie lange, nicht mehr ganz durchführen kann, militärisch geschwächt ist, das war keine besondere Kunst. Aber den Nahen Osten jetzt auch noch zu befrieden, das wäre wirklich der Klassiker.
Wir wollen ja ein bisschen Überblick uns schaffen im Nahen Osten mit dem Rundumblick. Das war jetzt der Zwischenstand der letzten 14 Tage. Dabei ist ein Konflikt so ein bisschen im Moment aus dem Fokus geraten, nämlich der in Gaza. Konnte jetzt Israel im Windschatten dieser Angriffe auf den Iran und auch die Diskussion mit den USA und so weiter da ungehindert Tatsachen schaffen im Gazastreifen?
Nein, und ich denke, das war auch nicht der Sinn der Sache von Netanyahu. Also Netanyahu hat den Konflikt in Gaza und die 50 Geiseln, die wir immer noch da haben, darunter 9 deutsche Geiseln, einfach, das Thema ist einfach untergegangen in den 12-Tages-Krieg. Es gibt jetzt Besprechungen zwischen Netanyahu und Trump, um vielleicht wieder einen Geiseldeal, vielleicht den Krieg in Gaza jetzt zu beenden. Man versucht es irgendwie zu verknüpfen mit dem Prozess von Netanyahu. Wie gesagt, Außenpolitik, Innenpolitik, sehr, sehr schwierig, dass Amerika sich so sehr einmischt. Und wir werden sehen. Das sind zwei Männer, die andere Interesse haben für sich selbst. Und wir können nur hoffen, dass die Leute in Israel, die Leute in Gaza davon profitieren.
Herr Fischer, was ist da jetzt, oder was führt Netanjahu eigentlich im Gazastreifen im Schilde? Es wird ja immer gesagt, das soll, man könne sich überleben, sogar einen Teil der Bevölkerung dort zu vertreiben. Die Rechtsextremisten in seiner Koalitionsregierung wollen das ja ganz offensichtlich. Andererseits ist das ja viel einfacher gesagt als getan. Wohin vor allen Dingen? Wie geht jetzt Netanjahu mit diesem Problem um? Lässt er das laufen? Reagiert nur oder hat er tatsächlich einen Plan?
Also ich glaube nicht, dass er einen klaren Plan hat, was man effektiv machen kann. Denn wenn es einen klaren Plan gäbe, dann hätte man ihn umgesetzt. Das Problem ist ja, das wird Herr Schindler, glaube ich, noch viel genauer erläutern können, man muss auch die Sicht der Hamas sehen. Wenn Hamas die letzte Geisel freigegeben hat, was haben sie noch in der Hand? Das heißt, die Hamas kann im Endeffekt ohne einen Deal, und da kommt Trump ins Spiel, kaum zurückstecken. Ohne das kann aber Netanjahu auch nicht zu Hause sein. Man kann den Gazastreifen vorerst als befriedet ansehen. Ich glaube, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen ist wirklich nur ein Albtraum einiger Minister, nicht von Netanjahu. Ich frage mich, wie sehr man vielleicht den Iran da noch brauchen kann, die Mullahs, die zwar geschwächt sind, aber zumindest noch Einfluss auf die Hamas haben, dass auch die vielleicht in das Spiel gebracht werden können, um auch denen eine Möglichkeit zu geben, sich doch so zu präsentieren, dass auch sie brauchbar sind.
Können wir die Frage doch gleich an Herrn Fethullah Neshat weiterreichen. Wird der Iran dann noch gebraucht bei dieser Lösung?
Also da brauche ich jetzt sehr viel Fantasie, um wirklich in solche Sphären gerade denken zu können. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Islamische Republik aus politisch-ideologischen Gründen das Palästina-Problem braucht und auch weiterhin brauchen wird. Deswegen haben wir in der Geschichte auch in den letzten Jahren eher natürlich eine destruktive Rolle gespielt. Iran ist nicht interessiert, die Islamische Republik ist nicht interessiert, dass das Palästina-Problem sich löst. Davon gehe ich auch erstmal von aus, dass es weitergehen wird.
In dem Fall hat man ja da gleiche Interessen wie Netanjahu möglicherweise. Herr Schindler, wenn man der Stichwort Geisel ist ja schon gefallen. Wenn man die alle freigelassen hat, dann hat man nichts mehr in der Hand. Aber haben die Geiseln schon jetzt für die Hamas überhaupt noch einen Wert? Vor allen Dingen nach diesem Konflikt mit dem Iran.
Ja, also es fehlt halt eben eine klare Exit-Strategie. Das hängt meiner Interpretation nach auch an den Zerwürfnissen innerhalb der Regierung zusammen. Man muss ja schon gucken, dass er auch seine Koalition zusammenhält. Und die ist ja schon einmal gebröselt, als er sich auf einen Geiseldeal eingelassen hat. Ja, da ging es darum, dass erst Ben-Gvir, dann Smotrich gesagt haben, wir gehen. Und dann wären ihm 6 Sitze in der Knesset dann zu wenig gewesen, um die Regierung zu halten. Also es ist schwierig für ihn politisch. Das große Problem ist, sobald die IDF sich aus irgendeinem Teil von Gaza zurückzieht, die israelische Armee sich aus irgendeinem Teil von Gaza zurückzieht, ist die einzige andere bewaffnete Formation im Gazastreifen die Hamas. Das heißt, man muss eine neue administrative, auch sicherheitliche Struktur im Gazastreifen aufbauen. Und da gäbe es dann mehrere Versionen. Die UN könnte es tun, internationale Truppen könnten es tun. Oder es muss eben die israelische Armee tun. Man hat sich vor dem Konflikt mit dem Iran öffentlich für die letzte Version entschieden. Dann kam aber der Krieg im Iran. Das heißt, es fehlt schlicht und ergreifend aktuell an Ressourcen und auch an Soldaten, um hier die Sicherheit im gesamten Gazastreifen herstellen zu können. Deshalb hat man Schneisen geschlagen, um zumindest nicht den ganzen Gazastreifen beackern zu müssen, sondern eben Teile. Er ist jetzt in 3 größere Teile geteilt und versucht eben dort halbwegs die Kontrolle zu behalten, was schlecht oder recht funktioniert.
Benjamin, jetzt ist ja das Ziel von Netanjahu und überhaupt der israelischen Regierung gewesen, die Hamas zu zerschlagen oder zu vernichten. Also ich weiß nicht, ob diese Zahlen belastbar sind, aber seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Massakers, sind etwa 30.000 bis 40.000 Hamas-Kämpfer umgekommen. Die konnten aber wieder rekrutiert werden, offensichtlich. Und so ganz geschwächt scheinen die Hamas ja auch nicht zu sein. Wieso gelingt das Israel nicht, diesen Streifen 60 Kilometer in der Länge und 10 in der Breite so unter Kontrolle zu kriegen?
Also ich würde auch sagen, dass es nicht wirklich gelungen ist. Das haben wir auch in den letzten Geiseln-Deals gesehen. Hamas hat es irgendwie geschafft, jedes Mal, jede 6 oder 7 Tage eine komplette Show von Kameras zu laufen zu lassen mit Plakate, die sie irgendwie gedruckt haben. Weiß ich nicht mit was. Hamas ist halt immer noch stark in Gaza. Und wieso die israelische Regierung oder die israelische Armee es nicht hinbekommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass unter Gaza es eine komplette Stadt gibt, eine Tunnelstadt. Und wir haben immer noch Geiseln da, die versuchen wir halt nicht umzubringen. Und es gibt natürlich auch die Welt, die westliche Welt, die immer noch ein großes Auge auf Israel hat und sagt, was Israel da tut, ist nicht in Ordnung. Und da muss sich Israel auch immer noch rechtfertigen.
Gelingt es da nicht, sozusagen einen Keil zu treiben zwischen die Bevölkerung, die leidgeprüfte Bevölkerung im Gazastreifen und die Hamas-Organisation? Weil das sind ja die Menschen im Gazastreifen, die Palästinenser, die am meisten seit Jahrzehnten leiden. Und zwar weniger unter Israel als vielmehr wahrscheinlich unter der Hamas, die dort wirtschaftlich, politisch alles in der Hand hat. Ein Terrorregime seit vielen Jahren aufrechterhält. Und trotzdem gelingt es Israel nicht, die Bevölkerung und die Hamas zu entsolidarisieren.
Es ist ein sehr, sehr kleiner geografischer Ort. Und die Hamas benutzt ja ihre eigene Bevölkerung als Schutzschilder. Das ist ja das größte Problem. Man kann die Hamas nicht besiegen, ohne auch Zivilisten zu treffen, weil Hamas diese Zivilisten benutzt.
Schindler, wäre das ein Deal?
Also da würde man vielleicht noch ergänzen wollen. Es kommt auch darauf an, wer hat Waffen, wer hat keine Waffen. Das ist ja auch ein Problem, wenn wir über Opposition im Iran reden. Also alle Machtmittel sind auf Seite der Hamas. Deshalb braucht man jetzt nicht unbedingt super populär zu sein. Es gab ja Demonstrationen von palästinensischen Zivilisten gegen die Hamas vor ein paar Wochen. Aber wenn der eine eine Kalaschnikow hat und der andere keine, dann ist die Entscheidung, wie die Sache läuft, eigentlich immer relativ einfach.
Und hinzu muss man natürlich sagen, und das betrifft grundlegende israelische Politik gegenüber Palästina, aber auch gegenüber Iran im Krieg, militärische Überlegenheit heißt nicht politischer Sieg. Das bedeutet, dass was den Israelis und der israelischen Regierung fehlt, und in Bezug auf Gaza wurde es ja hinlänglich auch diskutiert, aber in Bezug auf Iran und den 12-Tage-Krieg ist es auch eines der wichtigsten Aspekte. Militärische und geheimdienstliche Superiorität und Dominanz bedeutet nicht politische Weitsicht oder strategische Weitsicht. Mhm. Also in beiden Fällen funktioniert diese israelische Strategie und Politik einfach nicht. In Gaza sind viel zu viele Menschen gestorben. Es ist eine humanitäre Katastrophe. In Bezug auf Iran ist die Zivilbevölkerung auch in Mitleidenschaft gezogen, obgleich die Israelis in den letzten Jahren sehr, sehr gezielt vorgegangen waren in Iran, immer sehr gezielt gegen Regimefiguren. Aber diesmal gab es auch, wenn man so will, collateral damages, also Kollateralschäden, Zivilbevölkerung, die in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Es gab Rufe der israelischen und amerikanischen Führung, dass die Großmetropole Teheran 10 bis 15 Millionen Menschen, dass sie evakuiert werden soll, was zu sehr viel Panik geführt hat. Also das ist auch, es ist nur ein Pyrrhussieg der Israelis.
Glauben Sie denn, dass der Iran noch mal in der Lage ist, zum Beispiel die Hamas zu unterstützen in Zukunft?
Schauen Sie, die Beziehung zwischen Iran und Hamas ist eine Zweckehe. Es ist keine symbiosische Geschichte wie lange Zeit zwischen Hezbollah und der Islamischen Republik Iran, obgleich natürlich, wie schon gesagt wurde, die Hezbollah absolut geschwächt, auch natürlich keine Lust hatte, damit noch mitzumachen. Hamas wird sich umschauen, wo man Unterstützung bekommen kann. Es gibt da verschiedene Kandidaten in der Region. Die Islamische Republik ist nicht der einzige mögliche Sponsor von Hamas. Da gibt es Staaten am Golf, da gibt es auch die Türkei. Und deswegen hat die Hamas eigentlich mehr Optionen.
Sie haben das Bild mit dem Keil hineintreiben gebracht. Also wenn ich jetzt Palästinenser bin, dann sitze ich im Gazastreifen. Dann bin ich mit der Hamas vermutlich nicht glücklich. Und die Kalaschnikow bringt mich dazu, halbwegs ruhig zu bleiben. Und dann kommt der Aufruf von Israel, wir machen sie flach. Wir machen das Palästinenser frei. Meine, spätestens dann ist jede Politik, die man verwendet, um gemäßigte Palästinenser von der Hamas abzuspalten, spätestens dann scharen die sich dann doch hinter der Hamas, weil sie nicht anders können. Also das kontraproduktive Vorgehen von Israel in dem Fall, und es ist nicht die ganze Regierung, da bin ich ja völlig bei Ihnen, sondern eben nur Teile, wird eben genauso wahrgenommen. Und das ist auch das Bild, das ja auch in Europa dann in vielen Teilen kommt, dass Israel gnadenlos vorgeht, dass man den Gazastreifen wieder zurückhaben will und völlig palästinenserfrei haben will, dass man die Siedler weiter im Westen dann ansieht, obwohl es völkerrechtswidrig ist. Damit wird Israel auch keine Freunde bekommen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den Sie ja ganz kurz angeschnitten haben mit Trump. Letztendlich hat es Trump sehr wohl momentan in der Hand, Netanyahu vielleicht doch in eine Richtung zu bewegen, die eine mittelfristige Lösung bringt, denn auch Netanjahu wird sich nicht immer im Amt halten können. Er wird nicht jedes Mal einen neuen Krieg finden können, der vom nächsten Prozess, gut, ich gebe Ihnen recht, die Möglichkeiten sind mannigfaltig unten, aber irgendwann ist der letzte Krieg gefochten, auch für ihn. Und vor dem Punkt müsste man die Bevölkerung nahezu bewahren.
Das Thema Geiseln vielleicht noch mal. Wie groß ist da der Druck noch in Israel? Ich glaube, 50 sind nicht zurück, von denen mutmaßlich die Hälfte gar nicht mehr am Leben ist. Im letzten Jahr, Antonia Yamin, haben Sie uns ja hier sehr eindrücklich geschildert, auch aus persönlicher Betroffenheit, was da in Israel vor sich geht. Ist dieser Druck immer noch groß auf die Regierung Netanyahu?
Der ist jetzt runtergegangen in den letzten 12 Tagen von dem Krieg, weil auch die israelische Bevölkerung was anderes zu tun hatte, als diesen Krieg weiterzuführen, den Krieg gegen Netanyahu, den Krieg für die Geiseln. Viele Israelis waren, also was heißt viele, alle Israelis waren einfach 12 Tage im Bunker und hatten echte Angst um ihr Leben. Jetzt, dass der Krieg vorbei ist, kommen wieder die Rufe, bitte die Geiseln jetzt befreien, bitte den Krieg wirklich zu Ende zu bringen. Es bringt uns Israelis auch nichts, dass wir eine Waffenruhe haben mit dem Iran, aber dass der Krieg ja immer noch weitergeht.
Wenn man sich nochmal jetzt in diesem ganzen Kontext ansieht, es gab mal den schiitischen Halbmond, der sich von Teheran über Syrien, ist inzwischen ausgefallen, nach dem Umsturz bis in den Libanon erstreckt hat. Dieser Flankenschutz des Iran, den er hatte mit der Hisbollah, mit der Hamas, mit den Husis. Diese Organisationen scheinen jetzt wie gerupfte Hühner zu sein und offensichtlich auch den Iran nicht mehr richtig unterstützen zu können. Ist das eigentlich das eigentliche Problem für den Iran neben der militärischen Schwäche, dass diese Formation, die da aufgebaut worden ist, vor allen Dingen gegen Israel, aber auch gegen den Westen, einfach nicht mehr funktioniert?
Also der Iran hatte immer, ich sage, drei Kreise der Verteidigung. Das erste waren die Proxys und die sind tatsächlich die maßgeblichen sind geschwächt und mit dem Fall des Assad-Regimes Ende Dezember wird es auch mit dem Aufbau der Hisbollah länger dauern. Also HTS, die neue Interimsregierung in Syrien, ist definitiv nicht in kompletter Kontrolle der Grenzen des Landes, aber man nimmt eben nicht mehr die Autobahn, sondern muss jetzt die Sachen Richtung Libanon schmuggeln, wenn man Iraner ist. Dieser erste Kreis hat versagt oder ist zerstört. Der zweite Kreis war ein Nimbus dieses Raketenprogramms, der maßgeblich auch nochmal verstärkt worden ist 2019 mit dem Angriff auf die Raffinerie in Saudi-Arabien, wo die moderne Luftverteidigung die sehr langsamen und sehr niedrig fliegenden Geschosse einfach nicht entdeckt hat. Dann war eben die Angst in der Region eben das Raketenprogramm. Dieser Nimbus ist sowohl im April als auch im Oktober letzten Jahres eh schon gestorben. Da war klar, dass die israelische Luftverteidigung einfach zu modern ist. Und das, was wir hier gesehen haben, trotz aller Tragik, war eine Serie von Unfällen. Also es war nicht so, dass die Iraner irgendetwas in irgendeiner Art und Weise gezielt hätten in Israel treffen können, sondern hin und wieder ist eine Rakete durchgegangen. Tragisch, schlimm, aber das ist keine Militärstrategie, sondern das wäre dann einfach noch der dritte Kreis, dass man sagt, die Größe des Irans versus die Größe Israels, wer hält solche Schläge länger aus? Also was wäre passiert, wenn jetzt die Sache monatelang weitergegangen wäre und die Israelis halt monatelang nicht zur Arbeit gehen können. Also entweder im Gazastreifen oder im Südlibanon oder am Golan in Uniform stehen oder in den Flieger sitzen oder in den Bunker sitzen und die israelische Wirtschaft über 2-3 Monate komplett lahmgelegt gewesen. Wäre dann vielleicht irgendwann ein Punkt gekommen, wo auch Israel hätte nachgeben müssen oder hätte die Islamische Republik vorher sich intern destabilisiert, weil die Leute doch recht desperat waren und man hat ja doch auch von israelischer Seite alles Mögliche versucht, Leute desperat zu machen, indem man die Nachfolger der getöteten Generäle davon sofort persönlich informiert hat, dass man weiß, wer sie sind, dass man weiß, wo sie wohnt und in 12 Stunden zum Verlassen des Landes gegeben hat. Also man hat schon versucht, auch intern die Kohäsion des Regimes nach Möglichkeit zu destabilisieren. Aber was bei einer Fortführung des Konfliktes da erst passiert wäre, das ist natürlich dann auch wieder so counterfactual, was man im Moment nicht klären kann.
Nachdem Herr Fatollah Nishat die iranische Landesverteidigung so nackig dastand letzte Woche, gab es ja dann diese Überlegung zu sagen, warum jetzt nicht alle Register ziehen und die iranische Führung beseitigen, also Stichwort Regimewechsel. Ist das eine mögliche Option oder würde das die Sache noch sehr viel schlimmer machen, noch weiter destabilisieren?
Also, dass die iranische Luftabwehr nicht existent war, ist eine Folge vom letzten Jahr. Da wurde sie schon, wie schon angesprochen, im Oktober ausgelöscht. Es gab keine Luftabwehr. Die Israelis konnten, wie auch im vergangenen Oktober, schalten und walten, wie sie wollen, nicht nur über Teheran, sondern auch darüber hinaus. All das ist auch ein Scheitern der iranischen Islam, der Großstrategie der Islamischen Republik und der Sicherheitspolitik. Was Regime Change anbelangt, ist es nicht Sache der Amerikaner oder der Israelis, das zu tun. Das ist die Forderung der großen Mehrheit der iranischen Bevölkerung. Seit 2018, den Beginn, wie ich es nenne, des revolutionären Prozesses in Iran mit neuartigen Protesten der Unter- und der Mittelschichten. Und das ist eine ganz klare Forderung. Ob dieser revolutionäre Prozess allerdings mit dem israelischen Angriff nunmehr gestärkt wurde, das würde ich sehr stark bezweifeln. Es gibt, wie schon anfangs gesagt, ein geschwächtes Regime, das nunmehr Rache verübt an der eigenen Bevölkerung, die sich nicht wehren kann. Ein großes Massaker wird befürchtet, wie zu Ende des Iran-Irak-Krieges. Insgesamt ist es so, dass sehr viele ausländische Mächte, auch der Westen, immer wieder an einer Stabilität der Islamischen Republik interessiert waren, an diesem Paradigma der autoritären Stabilität festgehalten haben, also die Idee, dass Diktaturen in Nahost besser Stabilität herstellen können. Und das ist da, und ich glaube, man sollte Abschied nehmen von diesem Paradigma, institutionalisierte Barbarei und eine gewaltvolle Ordnung ist nicht unbedingt besser als nach Alternativen für die Zukunft jenseits der Diktatur zu schauen. Die Rufe nach Regime Change waren absolut kontraproduktiv der Israelis. Mhm. Sie haben quasi die iranischen Dissidenten an den Galgen des Regimes geführt. Es gibt diese neue Gesetzgebung, was auch schon angesprochen wurde, dass iranische Dissidenten und Demokratieaktivisten nunmehr als israelische Spione gebrandmarkt werden. Die Iraner hätten das, die Islamische Republik hätte das wahrscheinlich ohnehin gemacht. Aber das wird natürlich erleichtert. Also man muss auch die israelische Seite fragen, die politische Seite, wieso diese Rufe nach Regime Change während des Krieges? Weil im Endeffekt ist es so, dass Israel vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, da weiterzumachen. Komischerweise wurden klerikale Führer nicht gezielt getötet, sondern die militärische Führung. Man hätte vielleicht auch den obersten Führer ausschalten können, Ali Khamenei, das de facto Staatsoberhaupt. Aber ging es vielleicht doch eher nur um eine Schwächung der Islamischen Republik? Das ist halt die Frage, die man der israelischen Seite stellen müsste.
Wenn der Widerstand jetzt aber aus dem Innern kommen soll, also Sache der iranischen Gesellschaft, das zu ändern. Wir hatten diesen Fall ja vor 3 Jahren nach dem Tod der kurdischen Studentin unter Cinchihan Asadi, also Frau, Leben, Freiheit. Wir hatten hier eine ganze Reihe von Sendungen zu diesem Thema in der Phoenix-Runde. Eine ganze Reihe von iranischen Aktivistinnen, die sich alle sicher waren, das ist eine Frage von Wochen und dann ist die Islamische Republik Geschichte. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Warum ist das nicht oder warum gelingt das so schwer? Oder ist das Regime im Teheran noch nicht morsch genug?
Es ist morsch. Es ist von innen ausgehöhlt. Es ist ein System, das im Sterben liegt. Aber deswegen spreche ich auch über einen revolutionären Prozess. Es gab keine Revolution, es war ein revolutionärer Aufstand, also die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung vom Herbst 22. Es braucht verschiedene Aspekte, sowohl innen- und außenpolitischer Natur. Innenpolitisch brauchen wir eine Bewegung, die organisiert ist, die eine politische und ökonomische Vision jenseits der Islamischen Republik hat, die dadurch auch jene, die nicht mit auf die Straßen gegangen sind, anziehen kann, was wir im Persischen die graue soziale Schicht nennen. Dann gibt es die Notwendigkeit von Rissen innerhalb des Machtapparates. Also all das ist notwendig, um halt den qualitativen Sprung in einen revolutionären Moment oder eine revolutionäre Situation zu tun. Außenpolitisch gibt es auch Faktoren, die eher systemstabilisierend oder regimestabilisierend sind, die von der Politik des Westens angefangen bis hin zu denen von Russland und China. Und aber auch viele in der Golfregion sind natürlich interessiert, dass eher eine Stabilität unter autoritärem Vorzeichen dort in Iran dominiert.
Die Frage ja auch, ob Israel so viel Interesse hätte, wenn es tatsächlich zu einem Regimewechsel käme. Das Land zerfällt. Man hat das ja im Nahen Osten in der unmittelbaren Nachbarschaft von Israel jetzt schon mehrmals erlebt. Wie geht Israel mit dieser Frage um? Ist die wichtig? Interessiert man sich dafür? Überlässt man den Iran sich selbst, wenn man dann weiß, also sie können uns mit Atombomben nicht bedrohen?
Also da würde ich wirklich trennen zwischen ganz normalen Israelis und der israelischen Regierung, weil die israelische Regierung hat andere Interesse. Netanyahu hat sein eigenes Interesse hier. Und wenn man auch die israelische Regierung fragt, auch der Sinn dieses Krieges war kein Regime-Change, auch wenn davor gerufen worden ist. Der Sinn dieses Krieges war die Schwächung oder die Zerstörung des Atomprogramms. Aber viele Israelis, also die ganz normale Bevölkerung, auch in diesen 12 Tagen, auch im israelischen Fernsehen, auch wir in meinem Kanal N12, haben sehr viel gezeigt, wie viele Iraner eigentlich, die ganz normalen Iraner, wie sehr sie gemeinsam haben mit Israelis. Und das ist eigentlich Freundschaften auch zwischen Iraner und Israelis gibt, auch hier in Deutschland zum Beispiel. Und ich weiß, dass es auch sehr viele Iraner gibt hier in Deutschland, die auch gehofft haben, dass wegen dieses Krieges wirklich ein Regime-Change passieren wird. Aber wie Sie auch gesagt haben, es kann nicht Israel sein, die das macht, oder Amerika, das muss von innen kommen.
Also konkret bedeutet das genau, weil man kann nicht Regime-Change rufen und gleichzeitig sagen, Teheran soll evakuiert werden. Also wenn es irgendwo eine Massenerhebung geben sollte, dann in der Metropole Teheran. Wie sollen auch unter Bomben irgendwelche Schaltstellen der Macht, die Israelis gleichzeitig bombardieren, übernommen werden? Also ganz praktisch gesehen, wie Revolutionen ablaufen, geht das natürlich nicht unter diesen Voraussetzungen.
Ich meine, der Mossad ist sehr stark im Iran. Das hat dieser Krieg gezeigt. Der Mossad, irgendwie muss es doch möglich sein, dass, ich meine, es gibt so viele Leute im Iran, die mit dem Mossad arbeiten. Also ich weiß
nicht. Wir sind nicht so einfach, weil es ist nicht eine Ein-Mann-Diktatur wie Assad oder in Syrien oder Mubarak in Ägypten. Ich würde auch mal sagen, also natürlich ist der Tod von Khamenei, der ja biologisch irgendwann auch tatsächlich garantiert 100% eintreten wird, jetzt auch nicht unbedingt der Punkt, von dem er ausgehen kann, dann ist es zu Ende. Ja, also wenn das Regime Khamenei überlebt hat, der die ganze Sache ins Leben gerufen hat, der Ideengeber war, dann wird es auch das Ableben von Herrn Khamenei, der ja schon 86 ist und offensichtlich Prostatakrebs hat und schon jahrelang sterben soll, dann wird es das auch überleben. Das Regime ist eine strukturelle Diktatur, das verschiedene Machtzentren aufgebaut hat und auf kollektive Entscheidungen trifft. Und gerade auch in meiner Zeit bei der Unterdrückung der Grünen Bewegung hat man gesehen, wie brutal geschickt das Regime bei der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung vorgehen kann. Das war nämlich tatsächlich eine Bewegung, die ein gewisses Risiko hatte, weil es Sympathien innerhalb des Regimes gab. Und deshalb haben sich 18 Monate der Zeit genommen, diese Bewegung sehr langsam, sehr geschickt und extrem brutal zu unterdrücken. Im Unterschied zu 1819, wo es wirklich ein revolutionärer Prozess war, aber worum es ging, die Leute so schnell wie möglich von der Straße zu bringen, indem man sich durch die Straßen durchgemordet hat, war es bei der Grünen Bewegung so, viele Leute verhaften, brutal zusammenschlagen oder nach Hause zu schicken, um nicht die Leute zu töten, weil jede Beerdigung birgt eine neue Demonstration. An dem Tag der Beerdigung, am 7. Tag und am 40. Tag, also drei Gelegenheiten, so hat man es bei der Revolution gegen den Schah übrigens genauso gemacht, sondern Angst zu erzeugen. Und dann, wenn richtig viel Gewalt und Tod auf der Straße stattfindet, dann ist das Regime eigentlich der Meinung, das ist noch nicht eine strategische Bedrohung, weil wir müssen uns keine Mühe geben, das irgendwie geschickt zu machen. Wir können es einfach nur brutal durchziehen. Und das war 18, 19 und 22 leider der Fall.
Ja, zum einen sehen wir eine ganze Reihe von Failed States mittlerweile, wo immer die Amerikaner einen Regimewechsel herbeigeführt haben, sei es Afghanistan, sei es Irak, war nie ein Plan B da. Man holt einen Karzai, gibt ihn nach Afghanistan, die Bevölkerung kennt ihn nicht und hätte vielleicht sogar eben den ehemaligen Zaren gerne gehabt oder Amir, wie er heißt dort. Man sagt, nee, das ist unser Mann jetzt, dann kommt in Florida, glaube ich, oder Maryland, lebt der Sohn des Pahlavi und man kommt auf die Idee, man könnte den zurückholen, die Monarchisten jubeln, der Rest kümmert sich nicht drum. Ich denke mal die ganze Zeit, warum sollte eigentlich Netanyahu Khamenei weghaben wollen? Also ohne Gegner ist seine politische Karriere zu Ende im Endeffekt. Also so sehr Israel und die Israeli, und da bin ich überzeugt davon, weil kein Mensch will im Krieg leben. Da muss man schon eine gewisse innere Perversität haben, dass man sich darüber freut. Aber in dem Fall ist es eine politische Frage. Ohne Gegner ist auch diese israelische Regierung unter Netanyahu an sich zu Ende. Denn er lebt ja davon, dass er kämpfen kann.
Ja, aber wir haben noch genug Gegner.
Also ja, aber, also, ja, aber
wenn der Iran jetzt mal gerettet worden ist und es normale Regierung da ist und die Leute happy sind und wir kein Atomprogramm mehr haben, gibt es immer
also
noch
so
genug
viele Gegner.
Gegner
haben sie nicht mehr. Sie sind ganz gut unterwegs mit Saudi-Arabien mittlerweile. Sie kommen mit den Jordaniern ganz gut aus. Der Libanon ist ohnehin kaum mehr handlungsfähig und die Hezbollah ist auch nicht mehr so eine große Nummer. Ägypten hält sich raus. Der einzige echte Gegner, und den auch die Israelis als solchen sehen, ist der Iran. Und wenn der wegfällt, werden die anderen auch nicht mehr die Möglichkeit haben, Israel wirklich herauszufordern, denn dass ihre Militärmacht in dieser Region an sich, auch wenn sie teilweise geschwächt ist und von amerikanischen Lieferungen abhängt, dass die übermächtig ist, das ist jedem Araber klar.
Na, dann hoffe ich, dass Netanyahu und Trump diese Sendung sehen und vielleicht machen sie das dann richtig und kriegen beide ihren Friedensnobelpreis und wir
Trump
sind sie los.
Nachdem Trump sagt, make Iran great again, wissen wir,
was sonst nicht ganz sicher sein, dass Netanyahu und Trump gerade zusehen. Aber Herr Nisch hatte ja gerade gesagt, der Iran, also das Mullah-Regime, braucht das ungelöste Palästinenserproblem. Netanyahu braucht möglicherweise Ali Khamenei, um sich an der Macht zu halten. Das heißt, eine Chance auf Frieden im Nahen Osten gibt es nach wie vor nicht auf absehbare Zeit.
Ich weiß es nicht wirklich, weil man muss schon sagen, wenn Netanyahu es hinbekommen hätte, Khamenei zu eliminieren, das Atomprogramm zu eliminieren, wäre er ein Riesenheld. Das wären sogar die Opposition in Israel würde ihm jubeln. Sogar die Menschen in Israel, die jetzt 2 Jahre lang gegen Netanyahu gerufen haben, hätten ihn gejubelt. Also
die Frage war ja, kann man Frieden und Demokratie herbeibomben?
Bis jetzt noch nicht.
Japan, Deutschland, Zweiter Weltkrieg.
Ja, aber das waren dann ist der Fall der etwas anders.
Ist mir schon klar, aber. Ja. Ich meine, letztendlich bin ich ja völlig bei Ihnen. Die Frage ist, wo beginnt der Prozess? Und mein Problem ist, wenn wir hören, die iranische Opposition, ich sehe viele Oppositionen. Ich sehe nicht die Opposition. Und ich frage mich, wer gibt wem dann den Vortritt? Denn wenn Sie einen Regimewechsel als Opposition herbeiführen, in jedem revolutionären Prozess, werden Sie eine Leitfigur benötigen. Und jetzt frage ich mich, akzeptieren alle untereinander eine neue Leitfigur dann? Oder will doch jede Oppositionspartei oder Bewegung im Iran dann doch auch selber führen und ihre Ideen umsetzen? Denn wenn man die Parteien sich so ansieht oder Fraktionen, die sich bilden, dann sind die nicht unbedingt unison, sondern sie haben schon unterschiedliche Ideen. Es gibt die, die immer noch religiös veranlagt sind. Das ist, wo sie eben so zuerst völlig zu Recht gelächelt haben, die Frage des liberalen Mullah, den es vermutlich nicht geben wird. Es ist die Frage, sind es die Frauen, die dann doch das Regime wegblasen können, weil sie vermutlich mehr Macht haben, als manche Männer im Iran es gerne hätten? Wollen Männer das auch haben, dass dann plötzlich Frauen übernehmen? Also die Gemengelage ist nicht ganz so, dass man sagt, die Opposition wird sich im Prozess durchsetzen. Ich sehe nicht den einheitlichen Prozess.
Also das iranische politische Spektrum ist genauso diverse und divers wie auch hier die hiesigen europäischen. Das ist eine. Aber lassen Sie doch vielleicht einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns jetzt irgendwelche in Diskussionen hineingeraten, die jetzt ein bisschen kompliziert sind. Das, was man aber machen könnte, ist den Druck zu erhöhen auf die Machtelite in Iran. Auf die Machtelite in der Islamischen Republik Iran. Und das hat man halt nicht gemacht, weder in Deutschland noch in Europa, noch unter gewissen amerikanischen Administrationen. Also das wäre der erste Schritt, um einen positiven Wechsel innerhalb in Iran den Weg zu bereiten, also den autoritären Staat zu schwächen. Wir haben sehr viel über Sanktionen gesprochen. Wir haben eine große Quantität an Sanktionen, aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Wir haben der Demokratiebewegung nicht wirklich geholfen im Herbst 22 auch dadurch. Also wir haben sehr viele Fehler und in unserer eigenen Politik müssen die Hausaufgaben erstmal machen, bevor wir uns jetzt über Regime Change und über iranische Opposition irgendwie auseinandersetzen, was auch wichtige Themen sind. Aber lassen Sie uns doch erstmal einen Schritt zurückgehen und gucken, was haben wir eigentlich nicht gemacht, was für Fehler haben wir in der Vergangenheit gemacht und was sollten wir in der Zukunft besser machen. Und wir sollten nicht, und das ist meine Befürchtung, und ich weiß nicht, ob diese Befürchtung sich in Wahrheit herausstellt, dass man nach Khamenei ein freundlicheres Gesicht der iranischen Diktatur mit westlichem Abnicken präsentieren wird. Ja? Also da gibt es ja gewisse Figuren, die vielleicht manche als liberale Mullahs verklären, aber die halt Teil des Systems sind, Teil der Machtstrukturen dort sind. In der Geschichte.
Ja, aber machen Sie da nicht die Rechnung ohne die Pasteran? Also würden die einen westlichen
Revolutionswächter,
würden die einen westlich orientierten, wie auch immer religiös verbrämten Führer akzeptieren? Denn der Streit im Expertenrat, also sollte Herr Khamenei irgendwann mal nicht mehr bei uns sein, wird der Expertenrat zusammentreten. Das ist ein durchs Volk gewähltes Gremium, das natürlich ausgesucht ist, wie immer im Iran, durch den Wächterrat. Und dieser Expertenrat stimmt dann ab. Der große Streit nach Khomeini war zwischen zwei großen Schulen in Qom, also religiöse Schulen, zwei Großayatollahs. Der Vorschlag war, Khamenei hat keine Hausmacht, hat keine Ahnung, den können wir alle manipulieren. So das Argument von Rafsanjani. Bei dem nächsten Treffen wird es wahrscheinlich darum gehen, welcher der Kandidaten ist den Revolutionswächtern am genehmsten, weil die haben politische Macht, die haben militärische Macht, die haben einen eigenen Geheimdienst und die haben eine ökonomische Macht und damit natürlich auch bei komplettem Chaos die größte Überlebenschance in diesem Land.
Ich meinte übrigens nicht westlich orientiert, sondern für den Westen akzeptabel. Und Sie haben natürlich recht in Bezug auf das Machtzentrum, das sind die Revolutionsgarden. Obgleich die Revolutionsgarden auch keine monolithische Struktur sind, aber jeglicher Kleriker, der da vielleicht nach vorne gehievt wird, muss natürlich von den Revolutionsgarden unterstützt werden, weil die Macht liegt nicht mehr bei den iranischen Geistlichen.
Die Frage war ja, wer schafft Frieden? Da gibt es von außen Mächte, USA, China, Russland, das sind alles strategische Egomanen, die möchte gerne Friedensstifter aus Europa, sind politische Eunuchen. Gibt es denn in der Region einen Staat oder eine Staatengruppe, die vielleicht möglicherweise so viel Autorität in der arabischen Welt besitzt, um das auf den Weg zu bringen, die sich vielleicht auch nicht auf eine Seite geschlagen haben, die denen man so viel Respekt entgegenbringt, dass sie möglicherweise da eine aus dem Nahosten selbst sich ergebende Friedensordnung schaffen können?
Da darf ich ja einhaken. Ich glaube, wir werden in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist meine Befürchtung. Das Ende des 12-Tage-Krieges hat die besten Zutaten, dass dieser Krieg oder dieser Konflikt, militärischer Konflikt, weitergeht. Das iranische Atomprogramm, wir wissen nicht, wie weit es zurückgeschlagen worden ist. Klar, das Raketenprogramm ist zurückgeschlagen. Das ist ein angeschlagenes Regime, was außen- und innenpolitisch unberechenbar sein wird. Wird es in diplomatische Bahnen gehen? Wird es amerikanisch-iranische Verhandlungen gehen? Und werden die Iraner Zero Enrichment, also Null Anreicherung, annehmen? Also es ist ein Krieg, ein Kriegsende, was sehr stark choreografiert auch war, das sehr viele Fragen aufwirft für die Zukunft, für Iran, für die Region, für die Welt.
Ich habe einen Vorschlag. Frauen. Frauen regieren mal. Und wenn wir sogar über Frauen reden, 16 Frauen waren Piloten in dem 12-Tages-Krieg. Auch auf der amerikanischen Seite eine Pilotin.
Frau. Ja gut, aber jetzt.
Das wäre ja, mal.
Das ist jetzt nicht die größte.
Es ging ja um Frieden schaffen. Die Frage ist natürlich, es war ja auch ein Aufstand der Frauen gewesen, der natürlich im Iran besonders brutal niedergeschlagen ist. Es war wahrscheinlich auch eine besondere Provokation für die Mullahs gewesen. Das heißt also, wir müssen jetzt eher weniger uns über Frieden Gedanken machen. Wir haben leider nur noch ein paar Sekunden weniger über Frieden Gedanken machen, als dass sich der Krieg möglichst nicht ausweitet oder der Konflikt sich noch weiter verschärft. Habe ich das richtig?
Das Kriegsende ist schwanger mit dem nächsten Krieg.
Das heißt, nach dem Krieg ist vor dem Krieg.
Also ich sehe überhaupt keine Möglichkeit. Also es gibt so viele offene Fragen und ich könnte da fortsetzen. Wird Iran jetzt zur Atombombe
gehen? Dazu gibt es noch eine ganze Reihe von Führungsrunden, um das zu klären.
Wird es eine internationale Inspektion geben des iranischen Atomprogramms? Es gibt so viele offene Fragen mittlerweile.
Wenn man die Angst der Mullahs nützt und die Notwendigkeit Israels, Amerika zu benötigen, dann wäre es ein leichter Ansatz. Denn die Mullahs wissen genau, beim nächsten Mal kommt wieder eine B2. Und Netanyahu kann ohne nicht leben.
Ich bedanke mich bei Antonia Yamin, bei Ali Fatollah Neshat, bei Clemens Fischer und bei Hans-Jakob Schindler. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Freitag beginnt der SPD-Parteitag. Ab 13:45 live bei Phoenix. Das könnte eine außerordentlich turbulente Angelegenheit haben, die das ganze Wochenende andauern könnte, auch Samstag und Sonntag. Das als Hinweis auf unsere nächsten Aktivitäten. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Darin geht es um den EU-Gipfel in Brüssel. Den gab es auch noch. Bleiben Sie bei uns.